Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Ich habe gute Nachrichten für dich. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal jemanden in solchen Arbeitsklamotten gesehen hast, der dir gesagt hat, dass es gute Nachrichten gibt. Also, wenn du einen Handwerker im Haus hast, dann rechnest du ja eher damit, wenn er sagt, wir müssen uns mal unterhalten, damit das noch irgendwas Blödes passiert ist und noch mehr gemacht werden muss. Und wenn man Glück hat, kriegt man überhaupt noch einen Handwerker heutzutage. Ich habe gute Nachrichten für dich. Stell dir vor, du hast tatsächlich einen Handwerker zu Hause und der sagt, ich habe wirklich gute Nachrichten für dich. Was wird das wohl sein? Vielleicht, die Wohnung ist jetzt fertig, die Fußleisten sind jetzt dran, die Toilette geht wieder. Ich habe gute Nachrichten für dich. Wir haben eine Serie, die genau so heißt. Gute Nachrichten. Denn vor Weihnachten haben wir gesagt, das soll unsere Serie sein. Denn die Weihnachtsbotschaft ist eine gute Nachricht. Ist eine gute Nachricht. Ich lese euch mal den Bibeltext vor, der uns in dieser Zeit begleiten wird, in dieser Weihnachtsserie. Da heißt es, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das ist der Text dieser Serie über gute Nachrichten. Und wenn wir uns das durchlesen, sagen wir, da kommt der Engel und sagt, ich habe eine Nachricht für euch, eine Botschaft für euch, die ist voller Freude. Warum ist die voller Freude? Weil Jesus, der angekündigt wurde, der also gekommen ist, der wurde Jahrhunderte vorher, 800 Jahre vorher, von vielen Propheten angekündigt. Es heißt, da kommt der Retter, da kommt der Messias, da kommt der König der Welt, da kommt der Friedefürst. Und auf einmal ist er da, aber er kommt so völlig anders. Völlig anders. In Markus 10 steht, warum Jesus so völlig anders kommt. Als König, der auf einmal in einer Krippe ist, wo man auch sagen müsste, hör mal, ein König, der kommt doch im Palast zur Welt. Da, wo es alles schön riecht, wo alles top ist, der wird doch sofort perfekt in irgendwelchen Leinentüchern eingepuckt. Und das ist doch das, womit man rechnet. Und jetzt kommt der in einem Stall zur Welt. Da wird man doch erstmal, kommt man doch erstmal am Punkt und sagt, ehrlich jetzt? Der König der Welt, der Messias, der angekündigt wurde, liegt jetzt in einer Krippe. Wir sind das ja schon durch Weihnachten einfach so gewohnt, ne? Weihnachten ist halt nun mal hier, Krippenspiel und so, ist ja normal. Das war überhaupt nicht normal. Das geht gar nicht. Und die Lösung, warum das so war, steht in Markus 10, 45. Ich lese euch das mal vor. Da heißt es, denn auch der Menschensohn, also der Messias Jesus, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das Geheimnis ist, der Grund, warum Jesus gekommen ist, was wir an Weihnachten ja feiern, ist, dass er einen Arbeitsanzug angezogen hat. Der ist nicht schick gekommen. Der hat hier einen Blaumann, also Graumann, angezogen. Er hat gesagt, ich pack an, dafür bin ich hier. Ich bin nicht hier, um verhätschelt und vertätschelt zu werden. Hätte er machen können. Er ist gekommen, um zu dienen. Er ist gekommen, um anzupacken. Er ist gekommen, damit du bekommst. Das ist die gute Nachricht. Und das ist eine Nachricht der Freude. Er hat aufgegeben, damit du bekommst. Was hat er aufgegeben? Es gibt drei Dinge, die ich dir zeigen möchte, die Jesus aufgegeben hat für dich, für dein Leben. Das erste ist, er hat seine Rechte aufgegeben. Jesus hat als Sohn Gottes, als Gott Rechte, die hat er für dich aufgegeben. Deshalb ist er auf diese Welt gekommen. Und in Philippa steht, was er da aufgegeben hat. In Philippa 2, Vers 6, er war in allem Gott gleich, heißt es dort. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich selbst so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja den Verbrechertod am Kreuz. Er hat aufgegeben. Er ist abgestiegen. Wir wollen nicht absteigen. Wir wollen aufsteigen. Das ist das, was in uns steckt. Wenn jemand dir ein Telefon anbietet und sagt, hey, pass auf, ich möchte dir gerne ein Telefon schenken, ich habe hier ein iPhone 6, leider geht der Akku nur noch 10 Minuten, das Display ist aber dafür auch Schrott. Passt irgendwie. Oder du kannst auch das neue iPhone 13 haben, ist noch unverpackt, müsstest du halt einrichten. Was würdest du nehmen? Ja, natürlich, das iPhone 13. Es sei denn, du hast keine Ahnung, was das alles ist. Aber sonst würdest du das iPhone 13, ist doch völlig klar. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, einen neuen Job zu beginnen. Und der eine sagt, hey, wenn du hier anfängst, bist du im Großraumbüro, ist zwar ein bisschen laut, aber das ist halt bei uns so und du kriegst ein Dienstfahrrad. Und dann hast du die Möglichkeit, einen Job zu bekommen in der gleichen Stadt, dein Traumort, genauso wie der erste Job. Nur du hast einen Dienstwagen, weil nichts mehr anderes übrig ist, kriegst du den Tesla, den dein Chef gefahren hat. Ja, du hast ein eigenes Büro und du kriegst doppelt so viel Geld. Ja, was willst du? Ist doch völlig klar. Du weißt doch, was du willst. Du willst aufsteigen, natürlich. Du willst einen besseren Job, du willst mehr Geld, ist doch völlig klar. Und wir wollen natürlich auch, wenn es um Gemeinschaft geht, stell dir mal vor, dein bester Kumpel ruft dich an und sagt, hey, ich freue mich total, dass wir uns mal wieder sehen. Komm, wir gehen ins Kino, wir gehen lecker was essen, ich lade dich ein. Wir reden über gute alte Zeiten. Und dann ruft dich noch jemand an und sagt, hey, hast du nicht Lust, noch zur Schulpflegschaftssitzung zu kommen, wo du 2 Stunden lang darüber redest, welche Laternen gebastelt werden und du einfach nicht mehr kannst? Was wirst du tun? Du suchst die Gemeinschaft, die Spaß macht, die schön ist. Wir wollen aufsteigen. Das ist ganz normal. Wir wollen mehr Geld, wir wollen einen besseren Job, wir wollen ein größeres Haus, wir wollen ein schnelleres Auto, was auch immer dir wichtig ist. Und Jesus macht es genau anders. Er steigt ab. Komplett. Wo gibt es denn sowas? Weil Jesus ja auch weiß, das, wonach wir rennen. Wir denken, wenn wir all das haben, dann sind wir glücklich, dann haben wir den Sinn des Lebens gefunden. Jesus weiß, dass wir oft auch in Dinge rennen, die uns überhaupt nicht das Glück bringen, was wir suchen. Aber er steigt ab, weil er zu uns will. Er steigt an Weihnachten komplett ab. Alles, der Himmel war ja wunderschön. Ist wunderschön. Wir bekommen an manchen Stellen in der Bibel so eine kleine Vorstellung von dem, wie der Himmel ist. Alles, was du siehst, ist schön. Alles, was du riechst, ist schön. Alles, was du hörst, ist schön. Alles, was du fühlst, ist schön. Das ist Jesus, das ist das Zuhause von Jesus. Und jetzt kommt er auf diese Welt. Er wird Mensch. Vielleicht denkst du dir jetzt auch, okay, gut, ich verstehe schon, dass der Himmel schön ist, aber ich bin auch Mensch. Ist ja kein großer Deal. Ja, es ist die Frage der Perspektive. Stell dir vor, du würdest sagen, weißt du was, ich gebe hier alles auf, alles, was hier so an Reichtum in Deutschland ist. Ich gehe in ein Land, wo die Leute keinen Strom haben. Ich gehe irgendwo in den Dschungel, wo Leute noch im Lehmhaus wohnen. Kein WLAN, gar nichts da. Ich schlafe irgendwo auf dem Boden. Dann weißt du, was du aufgegeben hast, weil du weißt, was du vorher hattest. Die Leute, die nichts anderes kennen, die immer schon im Lehmhaus gewohnt haben, auf dem Boden geschlafen haben, die kein Internet kennen, die keinen Strom kennen, die fragen sich, ja, warum? Ich war mein Leben lang hier. Ja, stimmt. Aber die wissen auch nicht, was du aufgegeben hast, weil die das nicht kennen. Jesus hat den Himmel aufgegeben. Du musst verstehen, das ist krass. Und wo ist er gelandet? Im Stall. Im Himmel, alles, was er gesehen hat, war schön. Wir wissen, im Himmel ist Gold, Diamanten, keine Ahnung, es muss wunderschön sein. Und dann wacht er auf als kleines Baby, sieht eine Holzdecke, Stroh piekst. Keine Ahnung, wie dick die Windeln waren, in denen er eingewickelt war. Aber er ist in einem Stall. Ich meine, das war sogar für die Menschen damals das untere Niveau. Alles, was er sieht, ist nicht schön. Im Himmel, alles, was du riechst, ist schön. Aber er kommt in einen Stall und das, was er riecht, ist noch nicht mal Advent. Das ist noch nicht mal Zimt, wie wir es haben und keine Ahnung, was wir so für Duftkerzen haben dann in der Adventszeit. Das, was er riecht, das ist... Warst du schon mal auf einer Autobahnraststätte, wo so eine Toilette ist, die vergessen wurde und einen Monat nicht geputzt wurde? Ja, so muss es gerochen haben in dem Stall. Wahrscheinlich hat der Esel nebenan noch einen riesen Furz gelassen. Ja, es ist also ganz klar, der Stall hat gestunken. Das war nicht schön. Hat Jesus aber gemacht. Und das, was er gehört hat im Himmel, keine Ahnung, eine Soundanlage mit Dolby Surround 50.1 oder so. Und dann kommt er hin und er hört Geschnatter, Gegacker, keine Ahnung. Er hört Kühe oder Schafe wahrscheinlich. Ist schon krass. Und das, was er fühlt im Himmel? Im Himmel, wir wissen, Jesus hat Engel, die nichts anderes gemacht haben, als ihm die schönsten Lieder zu singen. Wenn Jesus etwas will, muss er erst nur sagen, es wird sofort gebracht, Jesus ist Gott. Und dann kommt er im Stall, liegt also in der Krippe und was fühlt er da? So weit weg. Jesus hat das alles aufgegeben. Warum hat er das getan? Ich verrate es dir. Es gibt einen Vers, der das komplett so auf den Punkt bringt. Warum hat Jesus aufgegeben? Johannes 1, Vers 12, einer meiner Lieblingsverse. Die Jesus aber aufnahm und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Er hat seine Rechte aufgegeben, damit du das Recht hast, Gottes Kind zu werden. Das ist das Allerbeste. Das ist eine gute Nachricht. Du hast das Recht bekommen. Dieses Recht darfst du dir nehmen. Das Recht, Kind Gottes zu sein, das gab es, bevor Jesus auf die Welt kam und für uns gestorben ist, gab es dieses Recht noch nicht. Das ist gekommen, weil Jesus an Weihnachten auf diese Welt gekommen ist und dann für uns gestorben ist. Dieses Recht kannst du dir nehmen. Und wenn du es dir schon genommen hast, gratuliere ich dir von Herzen. Das Beste, was du tun konntest. Und wenn du es dir noch nie genommen hast, ich sage dir, Weihnachten ist die beste Zeit, um zu sagen, Jesus, das will ich. Du kannst es dir nehmen durch ein Gebet. Wenn du zu Gott gehst und sagst, Jesus, ich liebe dich, ich glaube an dich, so wie es hier steht in dem Vers. Ich glaube an dich und ich nehme das Recht an, in deine Familie zu kommen. Und dann gehörst du zur Familie Gottes. Du wirst eingeschrieben im Buch des Lebens, du bist für Ewigkeit dabei. Dieses Recht hast du, weil Jesus es vorher aufgegeben hat. Jesus hat seine Rechte vorher aufgegeben, damit du dieses Recht bekommst. Dass er so einen Arbeitsanzug angezogen hat und nicht pompös auf diese Welt kam, hat noch einen anderen Grund. Er hat nicht nur seine Rechte aufgegeben, er hat auch seine Gemeinschaft aufgegeben. Ich lese dir mal einen Vers vor, der zeigt, warum er das getan hat. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Wir haben das Recht bekommen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und Jesus hat zuvor seine Gemeinschaft aufgegeben. Er ist Gott. Er ist Jesus, der Sohn Gottes. Wir wissen aus der Bibel, es gibt den Vater. Das ist eine andere Person. Und es gibt den Heiligen Geist. Auch das ist eine andere Person. Gott, an den wir glauben, der in der Bibel vorgestellt wird, ist ein Gott, der aus drei Personen besteht. Aber warum nennen wir ihn ein Gott? Ich habe immer mal wieder Gespräche, auch mit Moslems, die sagen, ihr glaubt ja eigentlich an drei Götter. Ich kann den Gedanken verstehen. Denn wir reden über drei Personen. Der Heilige Geist ist nicht der Vater, ist eine eigene Person. Jesus ist eine eigene Person, der Vater ist eine eigene Person. Aber das Geheimnis, warum wir sagen dürfen, wir glauben an einen Gott, ist, dass dieser Gott sich in der Bibel so vorstellt, dass er sagt, ich gehöre zusammen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich zusammengehöre. Mich kann man nicht trennen, das geht nicht. Gott gibt's nur mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Gemeinschaft, das ist so ein Geheimnis, wir können das nicht greifen und alles, was wir nicht verstehen können, benennen wir, dann fühlen wir uns wohler. Wir nennen das Trinität in der Theologie oder Dreieinigkeitslehre, weil wir uns einfach besser fühlen, wenn wir etwas überhaupt nicht schnallen und wir geben dem wenigstens einen Namen. Dann haben wir den Eindruck, wir können es so ein bisschen greifen. Aber der Punkt ist, wir können es kaum verstehen. Wie kann eine Gemeinschaft so eng sein, die aus drei Personen besteht, dass man sie einfach nicht trennen kann? Das heißt, Jesus kommt aus dieser Gemeinschaft heraus. Und weil wir sein Ebenbild sind, geschaffen wurden als sein Ebenbild, merkst du auch, dass du diese Gemeinschaft auch brauchst. Du willst mit anderen Menschen zu tun haben. Du bist nicht geschaffen, um allein zu sein. Das ist normal. Gott hat sich so gemacht. Keiner wacht morgens auf und sagt, hey, hoffentlich werde ich heute komplett ignoriert. Macht keiner. Keiner sagt sich, hey, ich will, dass mich keiner kennt. Wir alle wollen Gemeinschaft. Gut, es gibt mal Zeiten, wo du sagst, jetzt möchte ich mal gerne allein sein. Das meine ich nicht. Du brauchst andere Menschen in deinem Leben. Das hast du von dieser Gemeinschaft bekommen. als Ebenbild Gottes. Und Jesus hatte diese perfekte Gemeinschaft und die gibt er auf. Und er muss sich so alleine gefühlt haben, total unverstanden in seinem Leben, als er mit 12 Jahren im Tempel war und wusste, das ist das Haus meines Vaters, da muss ich hingehen. Es gibt diese wunderbare Geschichte in den Evangelien. Und dann kommt seine Mutter und sucht ihn und sein Stiefvater Josef, die suchen ihn. Und dann kriegt er Stress, weil er im Tempel abhängt. Und ihr sagt, wie versteht mich denn hier keiner? Im Himmel hat er die perfekte Gemeinschaft gehabt. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die verstehen sich blind. Auf einmal versteht ihn keiner. Dann kommt sein Cousin und fragt, bist du eigentlich wirklich der Retter? Und Jesus sagt, Mensch, meine Güte, du bist mein Cousin, du solltest es wissen. Du hast mich angekündigt, Johannes, der Täufer war das. Und dann geht er zu seinen Jüngern und sagt, Mensch, betet mit mir. Ich habe gerade die größte Herausforderung meines Lebens. Jesus war im Garten Gethsemane, war kurz davor, verhaftet zu werden. Die größte Herausforderung seines Lebens. Jesus hatte Angst und seine Freunde, die einzigen, die er hatte, pennen ein. Wie allein muss er sich gefühlt haben? Und dann die letzte Aussage, eine der letzten Aussagen, wo er am Kreuz ist, wo er die Schuld der Welt trägt und dann auch noch sagt, warum hast du mich verlassen, Vater? Das heißt, er hat die absolute Einsamkeit erlebt. Warum hat er das getan? Damit du Gemeinschaft haben kannst mit Gott. Dafür ist er Weihnachten gekommen, dass du Gemeinschaft haben kannst mit Gott. Und das Dritte, was Jesus aufgegeben hat für dich, ist, er hat tatsächlich sein Leben aufgegeben. Ich lese euch das mal vor, in Hebräer steht das, in Kapitel 10, Vers 20, Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Also Jesus hat sein Leben gegeben, damit du Leben bekommst. Das, was Jesaja 800 Jahre bevor das erste Weihnachten war, bevor Jesus geboren wurde, vorausgesagt hat, ist tatsächlich passiert. Ich lese euch mal vor, was die Prophezeiung war über Jesus. 800 Jahre bevor Weihnachten das erste Mal geschehen ist. Und ich bitte dich, dass du das mal auf dich wirken lässt. Wenn du möchtest, kannst du auch die Augen zumachen. Und hör mal rein, wie Jesaja voraussagt, wie das Leben von Jesus aussieht. Wenn du das zu Hause noch nachlesen willst, steht in Jesaja 53, 800 Jahre verfasst, vor dem ersten Weihnachten. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solch eine Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und er war von Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit hat er die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt war. Er hat die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten. Wir meinten, Gott hat ihn bestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält. Und wegen unseres Versagens, wegen unseres Ungehorsams wurde er geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn. Und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. die ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf, wenn es geschoren wird. Er erduldete alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen. Obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort von seinem Mund gekommen war. Aber Gott wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen hingab. Weil er das tat, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Die gute Nachricht für heute Morgen ist, dass Weihnachten dein Leben verändert. Denn Jesus ist gekommen, um zu dienen. Er ist nicht gekommen, um sich wie ein Prinz von Anfang an behandeln zu lassen. Er hat einen Arbeitsanzug angezogen und hat angepackt. Er hat aufgegeben, damit du bekommst. Er hat seine Rechte aufgegeben, damit du das Recht hast, Gottes Kind zu werden. Er hat seine Gemeinschaft aufgegeben, damit du eine Gemeinschaft hast, wie du sie dir noch nie vorstellen konntest, zwischen dir und Gott. Und er hat sein Leben aufgegeben, damit du eins bekommst für die Ewigkeit. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht. Ich möchte gerne Jesus dafür danken. Und ich möchte auch ein Gebet vorsprechen. Und dieses Gebet kann jeder mitbeten, der zum einen dieses Recht, das Kind Gottes zu werden, angenommen hat. Und vor allen Dingen auch jeder, der sagt, heute ist mein Tag. Heute spreche ich das erste Mal aus. Heute wird mein Name im Buch des Lebens stehen. Und so danke ich dir, Jesus, erstmal, bevor wir dieses Gebet sprechen, danke ich dir für Weihnachten. Ich danke dir, dass Weihnachten eine gute Nachricht ist, die voller Freude ist. Und die uns mit Freude erfüllt, je mehr wir es verstehen. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um uns zu dienen. Dass du als der Gott des Universums kommst, um uns zu dienen. Und dass du alles aufgegeben hast. Das muss so krass gewesen sein für dich. Du hast es alles aufgegeben. Die kostbare Gemeinschaft, deine Rechte, dein Leben. Und jetzt freuen wir uns, weil wir stehen hier und haben all das durch dich. Wir haben das Leben. Ich danke dir. Wir lieben dich, Jesus. Und wir sagen dir jetzt mit diesem Gebet, dass wir mit dir leben. Oder einige werden dir dieses Gebet auch zum ersten Mal sprechen und dir sagen, dass sie ein Leben mit dir starten. Und so ermutige ich jeden, der das möchte, der zu diesem Gebet steht, dieses Gebet mitbetet. Jesus, ich glaube an dich. Wir lieben dich und wir danken dir. Wir nehmen das Recht auf, dein Kind zu werden, Vater. Vergib uns unsere Schuld. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!